Also bitten wir dich um diesen Geist. Locke uns durch ihn wirklich in diese Einsamkeit und Zweisamkeit mit dir in diesen Tagen. Und sprich durch dein Wort zu uns, aber auch durch die Erfahrung derer, die sich ebenfalls von dir haben in die Wüste locken lassen, zu deren Herz du sprechen konntest. Gib uns jenen Geist, der auch sie in diese Tiefe geführt hat, in die Tiefe des Wortes Gottes, dass auch wir aus der Kraft deines Wortes diesen Weg der Einheit mit dir immer tiefer finden können. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier in dem Radio Horeb, auf alle Fälle haben Sie sich schon einmal locken lassen, von zu Hause weg, eben in die Wüste von Hochaltingen. Aber vergessen Sie nicht, Ihre Wüste ist zu Hause. Und es ist so wichtig, wenn wir davon sprechen, was die Väter in der Wüste, diese Wüstenväter, alles mit diesem lockenden Gott erfahren haben, dass wir nicht denken, ja, wenn ich auch in die ägyptische Wüste gehen könnte und so, ja, dann wäre das was anders. Glauben Sie bloß das nicht. Entweder Sie werden dort heilig, wo Sie sind, oder Sie werden es nie. Blühe, wo du gepflanzt bist und nicht irgendwo anders. Das ist, glaube ich, ganz wichtig von Anfang an. Wir müssen nur hören, welche Erfahrung haben Sie mit diesem lockenden Gott gemacht, der mich genauso lockt? Und er hat in meinem Leben, ich meine jetzt Sie alle mit meinen, in Ihrem Leben, vielleicht viel mehr Möglichkeiten des Lockens, als in dieser staubigen Wüste, wo es höchstens noch Löwengebrüll gibt und sonst nichts mehr. Er kann Sie durch alle Möglichkeiten, die Ihr Leben ausmachen, jeden Tag locken. Los geht's drum, habe ich die nötige Hörfähigkeit. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus immer wieder. Und das ist entscheidend. Dieses Wort, höre Israel. Und ich glaube, dass dieses Hören wir bei den Vätern der Wüste ein bisschen lernen können. Weil gerade bei dem Gedanken, den ich jetzt zuerst mit Ihnen durchdenken möchte, nämlich, wie sie das Wort Gottes benutzt haben, gesehen haben. Man kann bei den Wüstenvätern sprechen fast von der Sakramentalität des Wortes Gottes. Sakrament ist ja etwas, wo Gott selber wirkt, wo Jesus selber der Handelnde ist. Und man kann, so wie sie mit dem Wort Gottes umgegangen sind, das sie ja geformt und geprägt hat, kann man wirklich fast, ich sage fast, von einer Sakramentalität des Wortes sprechen. Und versuchen Sie mal ein bisschen jetzt mitzugehen, und zwar auf dem Hintergrund, wie gehen Sie mit diesem Wort Gottes um? Sie lesen sie auch, und wenn Sie es nicht lesen, dann hören Sie es, wenn Sie in der Kirche gehen. Und wenn man Sie dann fragt nachher, was war das Evangelium oder die Lesung? Vielleicht wissen Sie es noch. Aber Sie werden staunen, wie vieles wir verpassen, weil wir diese Erfahrung dieser Väter nicht ernst nehmen oder noch nicht wissen oder nicht gehört haben oder wie auch immer. Nun, das Schweigen in der Wüste, das steht unter der großen Verheißung, nämlich der Mensch lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Unter dieser Verheißung steht das Schweigen in der Wüste. Sie schweigen, um zu hören, nicht einfach Leere, Schweigen, nichts da. Nein, sie schweigen, um zu hören. Und das ist das Entscheidende. Das ist das, was ich Ihnen gestern Abend auch versucht habe, ein bisschen zu erklären. Es ist nicht einfach ein Nichtstun, sondern es ist ein aktives Hören. Es ist die Verheißung, der Mensch lebt von jedem Wort. Lebt, heißt es in der Schrift. Und zwar, Jesus hat uns sein Leben in Fülle verheißen. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und da ist schon mal die Frage, nehme ich das Wort, das ich in der Heiligen Schrift lese oder höre, wirklich aus Gottes Mund an? Oder ist es für mich halt ein frommes Wort? Ich weiß schon, ist Heilige Schrift, klar, ist klar. Aber wie kommt es bei mir an? Wie empfinde ich es? Was ist mein Grundwahrnehmen, wenn ich das Wort Gottes lese? Ist es nicht einfach nur, es ist halt Heilige Schrift. Aber ich lese lieber einen geistlichen Räuberroman, wo man auch Tränen vergießen kann, wo spannend wird, nicht? Als diese langweiligen Evangelien, die ich schon längst auswendig kann, oder? Oder? Ah ja. Ist das ein Wort, das aus Gottes Mund kommt? Wie gehe ich damit um? Kennischer. Es geht doch nicht ums Kennischer. Oder geht es darum? Es geht doch darum, das, was aus Gottes Mund jetzt gerade kommt, in mein Leben hinein, dass das der Schlüssel ist zu dem, was ich gerade erlebe. So kann man wirklich von einer Sakramentalität sprechen bei den Vätern. Der Mensch lebt, das müssen Sie mal bewusst sich mal auf der Zunge vergehen lassen, er lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und wie oft haben wir kein Leben mehr in uns? Wie oft sind wir in Einsamkeit, Verlassenheit oder Ärger oder Erfolg und so weiter. Nicht? Das sind alles Formen von Töten oder von Tod, von Nicht-Leben. Der Mensch lebt von jedem Wort. Und jetzt kommt so ein Wort Gottes genau in diesen meinen Tod hinein. Er lebt davon. Ist doch was total anderes. Als wenn ich nur geistige Lesung mache, indem ich halt wieder ein Kapitel aus irgendeinem Evangelium lese oder von einem Brief. Ich glaube, die Väter können uns in eine Weise an das Wort Gottes heranführen, dass uns das Wort Gottes zum Führer des Lebens wird. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und von hier erklärt sich auch die große Liebe dieser Mönche zur Schrift, die sie ja zum Teil auswendig konnten. Denn damals, 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert, da gab es noch keine Bibeln, wie wir sie haben, Bücher, wo jeder haben konnte und in seinem Regal stehen hat. Sondern es hat vielleicht die ein und andere Abschrift gegeben. Und wenn der Mönch in die Einsamkeit ging, war es gut, wenn er sie auswendig konnte, damit er das Wort Gottes bei sich hatte. Ja? Also sie haben zum Teil auswendig gekonnt, eben weil ja nichts anderes übrig blieb. Aber das hatte für sich wieder eine Wirkung, dass dieses auswendige Wort, das sie dann immer auch vor sich hingesprochen haben, dass es eine unheimliche Wirkung in ihnen, eine verwandelnde Wirkung in ihnen vollbrachte. Das ist diese Sakramentalität, diese Fast-Sakramentalität des Wortes. Nicht? Der Mensch lebt von jedem Wort. Nicht? Aber er muss es, ja, bis bei Ezechiel heißt und bei Johannes, essen. Wiederholen, sprechen, beten. Also das Wort Gottes ist für sie, diese Mönche, diese Wüstenväter, nicht irgendein Text, den sie schon kennen. Jetzt kommt das. Den sie schon kennen. Sie kennen ihn auswendig. Aber sie empfinden es nicht. Das wissen Sie, gehen nicht so ans Wort Gottes heran. Ich kenne das, ich kann es sogar auswendig. Sondern es ist jedes Mal etwas vollkommen Neues. So als ob sie es zum ersten Mal hören würden. Lesen Sie so die Schrift? Hören Sie so die Schrift? Als ob Sie es jetzt in der jetzigen Situation zum ersten Mal hören würden. Es gibt ein Prinzip in der Exegese, das ist wichtig, dieses jedes Wort ist in eine konkrete Situation von Jesus oder vom Apostel hineingesprochen. Und ich muss diese Situation kennen, um zu wissen, was er ihnen sagen wollte. Und dieses selbe Wort dass Sie jetzt lesen, hören. Auch wenn Sie es auswendig können, jetzt heraussagen. Ist jetzt heute, in diesem Augenblick, wo ich es wiederhole, spreche, höre, in eine konkrete Situation meines Lebens hineingesprochen. Ganz neu. Denn die Situation habe ich noch nicht gehabt. Und jetzt spricht dieses Wort in diese Situation hinein. Was will dieses Wort in dieser meiner jetzigen Situation mir sagen? So verstehen Sie das. Und ich denke, die kleine Theresia hat es ja genauso gemacht. Ich denke, das wäre wirklich für uns eine ganz, ganz wichtige Weise. Da brauche ich jetzt nicht einmal eine große Exegese, um das zu wissen, in welche Situation hat Jesus sie hineingesprochen. Ist natürlich eine Hilfe, dass sie genau weiß, was er sagen wollte. Aber es ist genauso berechtigt. Dieses Wort Gottes ist jetzt aktuell. Berechtigt, es jetzt in meine jetzige Situation zu hören. Und damit ist dieses Wort vollkommen neu. Ich habe es vielleicht schon 100 Mal gehört, gelesen, vielleicht sogar vor mich hingesprochen, aber es waren immer andere Situationen. Das ist der Blick, mit dem die Wüstenväter auf das Wort Gottes schauen. Es ist immer so neu, als hätten sie es noch nie gehört. Verstehen Sie, in dem Zusammenhang, dass jetzt eine Situation ist, die sie noch nicht hatten. Wenn sie auch, wenn manches sich wiederholt im Leben, nicht? Wir erleben ja Verschiedenes immer wieder, jeden Tag. Und trotzdem, tun Sie mal vergleichen. Sie ärgern sich jeden Tag über Ihren Mann oder Ihre Frau oder was Sie halt nennt, ja. Und über Mitarbeiter oder sonst was. Nehmen wir mal bloß so ein Wort. Es ist aber nicht immer der gleiche Ärger, oder? Prüfen Sie mal. Es sind immer wieder andere Aspekte. Es sind immer wieder andere Auslöser. Es ist immer wieder ein anderer Akzent. Und damit ist das Wort, das ich da hineinhöre und spreche oder gerade lese in dieser Situation, ein vollkommen neues Wort, weil es in eine neue Situation gesprochen ist. Das ist gemeint. Üben Sie das mal. Prüfen Sie das. Tun Sie das mal heute. Und versuchen Sie sich mal einzulassen auf diese Wirklichkeit der Väter. Und vielleicht beginnen Sie dann plötzlich zu erfahren, dass der Sinn des Schweigens ist, zu hören und das Wort Gottes nicht so seitenweise einfach zu lesen, sondern zu betrachten. Kleine Abschnitte. Kannst du natürlich auch mal lesen. Aber ich darf es nicht einfach so lesen, als so wie ich einen Bericht lese. Gerade in den Evangelien ist man immer wieder in der Gefahr, dass man das liest wie ein Geschichtsbuch. Jesus ging von da nach da und da hat er das und das getan. Und so. Sehen Sie, ich kann das lesen wie ein Geschichtsbuch. Einfach Erzählung. Das ist ganz interessant, was er da tut. Das berührt mich überhaupt nicht. Ich muss hören, was will das Wort Gottes mir jetzt sagen mit diesem Text? Warum steht das im Wort Gottes? Das Wort Gottes will ja nicht irgendetwas erzählen, was halt interessant ist. Das ist ja nicht der Sinn des Wortes Gottes. Es will mir etwas offenbaren. Auch bei diesen Erzählungen. Also ist es wichtig, es zu hören in meine Situation. Er geht jetzt zu diesem kranken Knecht. Da bin ich jetzt vielleicht. Vielleicht krank an der Seele oder sonst was. Irgendwo bin ich im Zorn, das ist auch Krankheit. Das ist doch kein Gesund, das ist doch nicht normal. Er geht jetzt, er kommt zu mir. Ah, und was tut er an mir? Was sagt er mir in dieser Situation? Verstehen Sie? Das Wort Gottes so nehmen, als wäre es einmalig, erstmalig in jetzt, in das Heute hinein. So haben Sie es genommen. Und so haben Sie dauernd von Gott her die Antwort bekommen. Und daher, von dort her haben Sie Ihre große geistliche Weisheit. Aus dem Wort Gottes. Und aus der Erfahrung, die Sie mit dem Wort in dieser schweigenden Wüste haben. Aber ich muss schweigen, um hören zu können. Wenn Sie dort, wo wir nicht schweigen, werden Sie auch merken, wird das Wort Gottes an uns vorbeisausen. Wir hören es, oh ja, haben wir schon mal gehört. Wir schalten ab, kennen wir schon. Wir lesen vielleicht sogar gedanklich schon voraus, nicht? Wir kennen schon was auswendig. Bringt aber nichts. Ich muss es in mein Heute hinein hören. Gerade auch im Evangelium, in der Heiligen Messe zum Beispiel oder Lesung. Das ist sehr konkret. Denn es ist das Wort Gottes, das die Autorität der Kirche genau für den heutigen Tag ausgewählt hat. Das hat etwas mit mir zu tun. Es ist jetzt einmalig hineingesprochen in mein Heute. Und was heißt das? Also es ist für Sie jedes Mal etwas vollkommen Neues, so als ob Sie es zum ersten Mal hören würden. Ich glaube, so kann man es sehr gut ausdrücken. Versuchen Sie es mal. Jetzt in diesen Tagen, wo Sie bis zu dieser Stille kommen. Und versuchen Sie es dann weiter zu Hause. Suchen Sie nicht zuerst einmal den Rat, das dürfen Sie natürlich auch, von allen möglichen Leuten, sondern trauen Sie doch mal dem Wort Gottes zu, dass es Ihnen auch in eine unbegreifliche Situation eine Antwort geben kann. Das ist es nämlich. Wir fragen alle ab. Ich kenne manchmal Leute, was natürlich einem Menschen nichts nützt. Die gehen von einem zum anderen und erzählen ihm das gleiche Problem und warten so lange, bis sie die Antwort haben, die sie haben wollen. Das ist keine Lösung. Das bringt überhaupt nichts. Wenn ich aber zu dem gehe, der mich kennt und mich liebt, und es ist sein Wort, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt, dann kann eine Antwort kommen. Dann kann plötzlich mir etwas aufgehen. Vielleicht muss ich eine Selbsterkenntnis zugeben, die ich vielleicht bis jetzt immer verborgen habe, je nachdem. Also, für diese Wüstenväter ist die Heilige Schrift und auch das Verständnis der Heiligen Schrift ein Geschenk. Und dieses Geschenk liegt nicht in der Verfügung des Betrachters. Also im Sinne von ein Buch, das benutze ich so, ja, wie ich es halt gerade möchte, zur Unterhaltung oder auch, es ist ja nett, nicht, auch auf Jesus zu schauen. Aber nicht ich verfüge über das Wort Gottes, sondern ich muss das Wort Gottes über mich verfügen lassen. Es ist ein Geschenk an mich. Aber vielleicht schon allein bei diesem Wort, wenn Sie mal so ehrlich in Ihr Inneres hineinhören, werden Sie vielleicht sogar feststellen müssen, eigentlich erwarte ich vom Rat eines Menschen mehr als von einem Wort Gottes, oder? Wir überfordern Menschen. Ich fühle mich oft überfordert. Wenn Leute herkommen, wo ich sagen muss, ja, ich bin doch kein Herrgott, was ihr von mir erwartet, das kann ich doch nicht. Erwartet es doch von dem, der es kann. Und da merkt man nämlich erst, da erwarten sie gar nichts. Sonst hätten Sie ja längst mal das probiert. Prüfen Sie aber mal Ihr Herz. Es ist wichtig, das zu erkennen, wissen Sie. Und zwar nicht bloß theoretisch, sondern im Lebensgefühl. Wie empfinde ich es denn? Wo suche ich meine Antwort, wenn ich irgendwo an die Wand gefahren bin? Wenn irgendetwas ist, was mich also wirklich belastet und bedrängt und mir zu schaffen macht? Wo suche ich denn Antwort? Denken Sie mal zurück. Wo habe ich sie bis jetzt gesucht? War ich überzeugt, dass ein Wort Gottes, er mir ein Wort schenken kann, auf das ich stoße, das genau jetzt der Schlüssel zur Erklärung dieser Situation ist. Ein Wort, das mir kein Mensch hätte geben können. Weil es das Wort ist, das zugleich auch wirkt, was es sagt. Also das war einfach diese Selbstverständlichkeit, Gott spricht mich jetzt an, jetzt. Es ist ja sein Wort und Gott ist ein lebendiger Gott und sein Wort ist jetzt Gegenwart. Ein Altvater, der Name weiß ich nicht mehr, der hat sich geäußert, er verstehe jetzt die Schriftstelle noch nicht, die er gerade gelesen und betrachtet hat. Er muss noch nachdenken und hat dann oft Monate gebraucht, bis er die entsprechende Auskunft gab. Also es kann sehr wohl sein, Sie haben ein Wort Gottes, wo Sie sagen, auf sich selber hingeschaut und gehört, Sie verstehen es im Moment noch nicht. Ich muss noch nachdenken. Es kann vielleicht manchmal sogar sein, es ist ein Wort, das im Moment in Ihrem Leben keine akute Situation hat, in das hineingehört, sondern die akute Situation kommt erst. Aber Gott gibt Ihnen bereits den Schlüssel im Voraus. Und während Sie nachdenken, darüber nachdenken, dann kann plötzlich eine Situation kommen, wo Sie sagen, jetzt ist es, das ist es. Und Sie haben die Antwort sofort. Ja. Da können Sie die wunderbarsten Dinge erfahren. Also nicht einfach sagen, das verstehe ich jetzt nicht, sondern dann lassen Sie es mal stehen. Es ist ein Wort Gottes. Weil kommt eine Situation, wo genau das wichtig ist. Gerade weil ich es jetzt nicht verstehe. Warum bewegt es mich? Es muss einen Sinn haben. Es muss irgendetwas vorbereiten. So konkret geht Gott mit uns um. So konkret spricht er zu uns. Nach der Lebenserfahrung dieser Wüstenväter in der Stille. Nun, der Heilige Geist also, denn das Wort Gottes, sagt Jesus, ist Geist und Leben. Im Griechischen estin. Das gleiche Wort wie das ist mein Leib bei der Eucharistie, die er einsetzt. Das ist mein Wort. Genau das gleiche Wort estin. Sagt er, mein Wort ist Geist und Leben. Ist. Nicht ist vielleicht oder symbolisch. Nein, ist Geist und Leben. Und der Hebräerbrief sagt, das Wort Gottes ist Kraft und Leben. Nicht? Und deshalb der Heilige Geist aktualisiert das einstmals geschichtliche Geschehen im Wort Gottes. Also das, was vor 2000 Jahren da war, was da geschildert wird. Jesus hat den Kranken geheilt oder er hat zu den Leuten bei der Bergpredigt so und so gesprochen. Der Heilige Geist aktualisiert das einstmal geschichtlich Geschehen im Wort Gottes, und zwar für heute. Der Heilige Geist ist es, der an Jesus erinnert im Wort der Schrift. Und zwar so, dass das, was geschichtlich einmalig war und auch vergangen ist, nun wirklich gegenwärtig gesetzt wird für mich. So verstehen Sie es. Das, was geschichtlich einmalig war, die ganze Heilige Schrift, ja. Aber was die Propheten gesagt haben im Alten Testament schon, die ja in eine konkrete Situation gesprochen haben, das geschichtlich einmalig gewesen, vergangen. Aber der Geist Gottes, der im Wort gegenwärtig ist, aktualisiert genau in diesem Wort diese Wirklichkeit für mich heute. Also es ist genauso, als ob der Prophet in meine jetzige Situation hineingesprochen hätte. So als ob Jesus ganz genau in meine jetzige Situation hineingesprochen hätte. Das bewirkt der Heilige Geist, wenn ich das Wort Gottes betrachte. Lese, betrachte, wiederhole, esse, in mich hereinlasse. Als Hörender. Der Sinn des Schweigens, der als Hörender. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort Gottes so empfinden und so bis jetzt benutzt haben. Fragen Sie mal, wo Sie Ihre Antworten gesucht haben bis jetzt. Das ist die Erfahrung der Wüstenväter, aus der Stille. Dort hat Gott gesprochen, aber nicht im Sinn von Erscheinungen, sondern durch das Wort, das wir genauso haben. Der Heilige Geist aktualisiert das einmal Gesprochene in meine Situation hinein. Nun, die Ehrfurcht vor dem Wort der Schrift zeigt sich auch darin, wie diese Väter mit einer Ausgabe der Heiligen Schrift umgingen. Die Mönchsväter eignen sich die Schrift von innen her an. Also für sie ist es, ja, man kann fast sagen, wie ein Sakrament, wie eine Art Realpräsenz Jesu in seinem Wort. Das, was wir von Eucharistie sagen, Realpräsenz. Ja. Es ist gleichsam der Herr im Heute, eben in seinem Wort. Er spricht jetzt zu mir. Das Wort von damals, jetzt in meine Situation. Es ist der Herr, der im Heute zu mir spricht. Auch hier gilt das Wort der geheimen Offenbarung, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich einkehren und Mahl mit ihm halten. Also innerste Gemeinschaft. Wer meine Stimme hört, das ist das Entscheidende. Und auftut, das Schloss liegt auf meiner Seite. Lass ich ihn ein, und zwar in seinem Wort. Indem er real gegenwärtig ist. Indem er wirklich jetzt in meine Situation spricht. Und dann kann er mit mir Gemeinschaft haben und ich mit ihm. Das heißt, ich komme aus meiner Einsamkeit oder was auch immer es ist, oder aus meiner Dunkelheit, gleich welcher Art, komme ich heraus in das Licht und das ist Gemeinschaft mit ihm. Aber durch das Wort, das die Dunkelheit löst, das Antwort gibt. Das sehen Sie gerade auch beim großen Wüstenvater Antonius, nicht? Dessen Eltern gestorben waren, er hatte noch ein Geschwister, kleineres, geht in die Kirche und hört das Wort, verkauf alles, was du hast, vom reichen Jüngling. Das ist ein Wort, das einmalig zu dem reichen Jüngling gesprochen wurde. Nur zu ihm. In eine einmalige Situation, in seine Fragen hinein. In seine Situation, dass er von seinem Reichtum eben das Heil erwartete. Und jetzt erlebt dieser Antonius im Gottesdienst genau dieses Wort. Und er spürt, wie Jesus es jetzt in seine Situation spricht. Er hatte auch viel geerbt von seinen Eltern. Und er geht und verkauft alles, schaut, dass sein Geschwister ausgebildet wird, alles hat, was es braucht, alles andere verschenkt er an die Armen und geht in die Wüste. Und wird der große Antonius, der Wüstenvater, der die anderen belehrte. Aber das war ganz konkret, ganz am Anfang seines Lebens. Das Wort, das einmal geschichtlich einmalig Jesus zu einem Jüngling gesprochen hat in seine Situation, das hat er jetzt bei Antonius in seine Situation gesprochen. So konkret ist das. Er meint mich. Aber dazu muss ich hören. Wenn Sie, wenn ich schon sage, reiche Jüngling, ah ja, das kenne ich auswendig, dann schalten wir meistens innerlich schon ab. Und die Wüstenväter haben das verinnerlicht, das Wort Gottes, hineingenommen in ihr Inneres. Es ist der Herr, der mich meint. Also Ehrfurcht und Liebe zum Wort des Herrn werden vor allem sichtbar, wenn das Wort der Schrift ernst, das heißt wörtlich genommen wird, also wörtlich im Sinn auf mich hin. Und das haben die Heiligen gewusst und sie haben es gelebt. Nicht bloß die Wüstenväter, sondern auch andere haben das gelernt. Ein heiliger Franziskus, der kennt keine übertragene Bedeutung des Schriftwortes. Eine übertragene Bedeutung. Für ihn ist entscheidend, dass er den Buchstaben, das ganze heilige Evangelium befolgte, vom Anbeginn, als er anfing, bis zur Stunde seines Todes. So hat Franziskus, so ist er mit dem Wort Gottes umgegangen. Ja. Wissen Sie, das ist kein Widerspruch zu einer Exegese. Überhaupt nicht, sondern das Ding ist ja immer ergänzend. Das ist ja sehr wichtig auch für manche Argumentationen gegen Angreifer. Nicht? Aber dass ich auch, und auch das ist genau berechtigt, dass das Wort Gottes so konkret ist, dass der Herr es aktualisiert in mein Leben hinein. Die kleine Theresia, wenn die ein Problem gehabt hat, die war hinter Mauern, wen soll sie denn fragen? Und Schweigen haben sie auch immer gehabt. Sie hat so lange in der Schrift gelesen, bis sie auf das Punkt kam, bis das Wort kam, das ihr die Antwort gab. Ja. Bis sie das verstanden hat. Ja. Und sie hat es immer wörtlich genommen. Ganz wörtlich, so wie die Wüstenväter Oder auch, wie wir es beim heiligen Franziskus erleben. Dann sind wir wieder bei den Heiligen, nicht? Wie sie mit dem Wort Gottes gelebt haben. Und wir haben es ja viel leichter, wie die alle. Die haben ja kein Buch gehabt. Vielleicht haben sie einen Teil der Schrift gehabt, eine Abschrift. Aber sie haben sie sicher nicht alle vor sich gehabt. Die war ja meistens für mehrere gedacht. Wir haben es präsent. Ja? Und verstaubt in unserem Regal. Also es gibt, der heilige Franziskus, er gibt den Buchstaben der Schrift eine geistliche Bedeutung und Aktualität. Den Buchstaben der Schrift eine geistliche Bedeutung und Aktualität. Und dadurch wurden die Mönchsväter der Wüste im Glauben, und zwar indem sie die Liebe und Treue zum Buchstaben der Schrift, das sage ich mal einfach, Buchstaben der Schrift, zum konkreten Wort lebten. Dadurch sind sie in der Liebe und in der Treue gewachsen. Und für diese Mönchsväter war erstens einmal die Arbeit keine Behinderung. Behinderung des Gebetes zum Beispiel, Behinderung des Zwiegesprächs mit Gott oder der Verbundenheit mit ihm. Denn sie betrachteten währenddessen, während ihrer Arbeit, und meditierten ein Schriftwort oder ein Psalmwort. Und so kann man sagen, das Stundengebet war für sie ein Gebet ohne Unterlass und hat sich nicht auf Gebetszeiten beschränkt. Sicher hatten sie konkrete Gebetszeiten. Aber Ora et Labora war immer auch für sie wichtig, Gebet und Arbeit. Und während der Arbeit, sicher hatten sie ganz einfache Tätigkeiten, die so aus der Hand flossen, nicht, war immer zugleich parallel das Wort Gottes in ihnen gegenwärtig, nicht? Mit dem sie es gesprochen haben, betrachtet haben, ob es ein Psalmwort war oder ein anderes Schriftwort, das sie auswendig konnten, nicht? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass jeder Einzelne von uns überlegt, was kann ich davon realisieren in meinem Leben? Wenn Sie, wir haben den Entschluss, ich sage mal wir, ich denke, dass jeder einverstanden ist, den Entschluss, heilig zu werden. Das ist ein ganz entscheidender Entschluss. Das heißt, wirklich mein Leben ganz mit Gott zu leben. Und, wie soll ich es ausdrücken, unterscheiden trotzdem immer noch, wenn es falsch ist, streichen Sie es durch bei Ihnen, unterscheiden immer noch zwischen Zeiten des Gebetes und meinetwegen Zeiten der Arbeit und Ähnliches. Und fragen Sie sich mal, bemühe ich mich überhaupt, ist es überhaupt für mich in eine Art Sehnsucht, auch während meiner Tätigkeit, immer wieder dieses, wie es einer aus der karmelitischen Tradition sagt, immer wieder den Herrn anzublinzeln. Also einfach so im Geiste auf ihn zu schauen oder auf sein Bild, wenn ich so eins habe, am Kreuz oder so. Also immer wieder diese Verbundenheit suche. Oder habe ich mich damit abgefunden, ich habe Gebetszeit und dann wird geschafft und da denke ich was anderes. Oder ist in mir die Sehnsucht und das Bemühen, auch während meiner Tätigkeit, meines Alltags, immer wieder ja, ihn anzublinzeln, wie es der Bruder, ich glaube, Lorenz hat er geheißen, gesagt hat. Ein Blick auf ihn, ein innerer Blick oder ein äußerer Blick. Aber immer wieder diese Verbundenheit. Sie haben es mit dem Wort gemacht. Sie haben das Wort während der Tätigkeit betrachtet. Aber mancher von uns hat Tätigkeiten, da kann ich nicht zugleich betrachten. Da muss ich mich konzentrieren. Da muss ich mich anstrengen, nicht? Aber ich kann immer wieder zwischendrin, da gibt's immer Lücken, wo sie nichts denken. Und da könnte ich mir angewöhnen, was zu denken. Und wenn es nur ein Blinzeln ist, wie es der Bruder Lorenz sagt, ja. Kurz die Verbindung mit ihm, dass sie immer weitergeht, dass immer Zusammenhänge sind zwischen ihm und mir. Und mein Handeln aus dieser Verbundenheit kommt. Nun, das Wort der Schrift darf natürlich nicht eigenmächtig ausgelegt werden. Sie kennen das ja vom Apostel, nicht? Sondern es gehört das Hören auf die Kirche dazu und die Hilfe eines, wie die Mönchsväter gesagt haben, eines Vaters, der im Leben des Glaubens erfahren ist. Also das sagen sie auch. Das Wort der Schrift darf nicht eigenmächtig ausgelegt werden, nicht? Sondern es gehört das Hören auf die Kirche dazu. Wie legt sie es aus? Wenn ich es so auf mich anwende, nicht? Ist das entsprechend, wie die Kirche es durch die Jahrhunderte dargelegt hat, in der ja der Geist Gottes wirkt? Oder aber, dass ich auch, wenn ich ein Wort gar nicht verstehe, die Hilfe eines, gut, wir würden sagen, Begleiters, Seelenführers und so weiter benutze. Sie nennen es halt, das war halt immer der geistliche Vater in der Wüste, der sie begleitet hat. Der einfach im Glauben erfahren ist. Das also einmal ein paar Gedanken über dieses Hören auf das Wort Gottes in der Stille der Wüste. Wie sie es gemacht haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und noch ein weiteres, was dazu gehört. In dieser Wüste lebten sie ein Leben auf dem Weg des Friedens. Also das heißt, das, was sie lebten, war immer wieder zu prüfen am inneren Frieden. Hat es die Wirkung des inneren Friedens, also die Frucht des Geistes? Oder ist es mir ein Durcheinander oder sonst etwas? Die Lebensweisheit der Wüstenväter bleibt immer eigentlich praktisch ausgerichtet. Die Lebensweisheit. Praktisch. Sie ist eine Lebenshilfe aus der Wüste. Also sie haben immer ganz praktische Anweisungen, wenn man sie fragt. Sie geben also Hilfe für die Begegnung mit den Menschen und geben Hilfe für den Umgang mit den Mitmenschen. Vielleicht kann ich das einmal in ein paar Punkte zeigen. Das erste ist, das nennen sie, ich muss jemanden beachten. Beachten. Also statt die eigenen Fehler und Schwächen, was man ja oft tut, in andere zu projizieren, also ich bekämpfe meine Fehler in einem anderen, das ist viel leichter als in sich selber, statt die eigenen Fehler und Schwächen in andere zu projizieren, lernt der Einzelne in der Wüste durch aufrichtige Erkenntnis seiner selbst die Mitmenschen besser zu kennen und mit ihnen liebevoller umzugehen. Also beachten ist ein wichtiger Punkt bei Ihnen. Das heißt, wenn ich meine Fehler und Schwächen bei mir beachte und nicht im anderen bekämpfe oder auf ihn lege, bei mir beachte, dann werde ich auch den Mitmenschen besser kennen. Und zwar objektiv, im Sinne, ich kenne seine Schwächen oder ahne sie, wie ich sie auch habe. Und damit gehe ich liebevoller mit ihm um, weil ich Verständnis habe und weiß, wie ich mit meinen Schwächen kämpfe und auch er zu kämpfen hat. Also der Friede mit sich selber, sagen sie, führt zum Frieden mit dem anderen. Und der Friede mit sich selber ist ja erst möglich, wenn ich nicht meine Fehler auf den anderen projiziere und die nicht zugebe bei mir, dann habe ich Unfrieden. Das werden Sie immer feststellen. Da werde ich keinen Frieden haben. Aber wenn ich es zugebe, Pater Beccavi, ich habe gesündigt. Ich habe die und die Schwächen. Ich habe den und den Stachel im Fleisch, nicht? Wo ich ein Leben lang kämpfe, um des Herrn willen, nicht? Wenn das mir klar ist, dann habe ich Frieden. Diese Selbsterkenntnis führt zum Frieden. Wenn ich das aber nicht wahrhaben will, habe ich einen Unfrieden in mir. Das wird jeder feststellen können, bei sich. Der Friede mit sich selber führt dann aber auch zum Frieden mit den anderen. Und deshalb schauen Sie mal, wenn Sie im Unfrieden mit jemandem leben, haben Sie selber Frieden? Oder ist bei Ihnen etwas ungelöst? Geben Sie bei sich etwas nicht zu, was verkehrt ist? Reden Sie sich bei sich selber heraus? Es gehört unheimlich viel Ehrlichkeit auf dem Weg der Heiligkeit dazu. Wer nicht zu sich selber ehrlich ist und alle möglichen Ausreden hat, der kommt nicht weiter. Und er hat auch keinen Frieden in sich. Und dieser Unfriede in ihm breitet sich auf, auch auf die anderen. Das können Sie als Faustregel nehmen. Aber prüfen Sie mal, habe ich Frieden in mir? Oder wenn ich an bestimmte Dinge denke, ist der Friede dahin. Warum? Was sind das für Dinge? Habe ich die nicht gelöst? Und dann habe ich auch keinen Frieden mit anderen. Das ist eine Logik. Deshalb sagen sie, beobachte deine Gefühle in der Begegnung mit den Menschen. Was fühlst du, wenn du dem und dem begegnest? Nix, weil es ein Fremder ist. Aber vielleicht fühle ich etwas Abstoßendes, oh, komischer Typ. Weil fühle ich etwas Sympathisches oder spüre etwas von der Tiefe dieses Menschen. Ich nehme ja immer was wahr. Ja? Beobachte deine Gefühle in der Begegnung mit den Menschen. Und dann schließ auf dich selber zurück. Hat es eventuell etwas mit dir zu tun? Dass in dir selber etwas nicht in Ordnung ist und deshalb siehst du im anderen immer Negatives. Das ist also dieses Beachten, sagen sie, Beachten. Es geht also jetzt um diesen Frieden, das Kennzeichen, du bist im Lot, du bist am richtigen Weg, in mir. Zweiter Gedanke, nicht urteilen. Wissen Sie, kritisieren und urteilen über andere gelten bei den Vätern der Wüste als die größten Sünden. Als die größten Sünden. Das ist gegen das Hauptgebot. Und sie gelten als Zeichen, wie wenig einer auf dem geistigen Weg vorangeschritten ist. Ein solcher Mensch hat keinen Frieden in sich. Einer, der dauernd am Kritisieren und am Verurteilen ist von anderen, hat keinen Frieden in sich. Das ist unmöglich. Aber diese Dinge sind Zeichen, dass einer auf dem geistigen Weg nicht vorangeschritten ist oder sehr wenig. Einer der Vätersprüche heißt deshalb, wer sich selbst kennt, der sieht die Fehler der Brüder nicht. Wer sich selbst kennt. Prüfen Sie einmal, wie viel Sie über die Fehler der anderen reden. Warum? Kennen Sie Ihre eigenen noch nicht? Lassen Sie sich heute mal ansprechen von diesen Dingen. Es geht darum, diese Dinge festzustellen, um zu Ihrem eigenen Frieden zu kommen und wirklich den Weg der Vollkommenheit voranschreiten zu können. Das lehren uns diese Leute in der Wüste. Und das ist sehr konkret. Der Mönchsvater Peumann sagt, wenn ein Besuch dir keinen Nutzen bringt, also Besuch von einem Menschen, dann überleg, was du gedacht hast, bevor er gekommen ist. Prüfe deine Gedanken. Wir werden darauf noch eigens eingehen. Prüfe deine Gedanken. Wenn Sie sie hören, hier kommt die Hula Hoop da, oder wie sie heißt, ist ja gleich, nicht? Müssen wir einen Kaffee machen, müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Am liebsten ist so ein Schwabe, du kommst noch am Mittagessen und dann kannst du vor dem Kaffee wieder gehen. Und dann ist natürlich klar, was ich für ein Verhältnis zu dieser Person habe. Schon aufgrund dessen, was ich vorher schon gedacht habe. Prüfen Sie mal. Wir werden darauf noch eins eingehen. Nicht urteilen, die größte Sünde. Und ein Kennzeichen eines geringen Voranschreitens auf dem geistigen Weg. Drittens, sich selbst ordnen. Folgendes zeigt, wie die Gedanken zum Beispiel nach der Begegnung mit jemand während des Tages geordnet werden, wie sie das machen. Also wenn Sie normalerweise eine Begegnung hatten, dann beschäftigt Sie ja die Begegnung noch nachher, oder? Normalerweise schon. Entweder es ist eine Freude und es ist, oh schade, nicht, und so, dass es vorbei ist. Oder aber, Gott sei Dank habe ich den Kerl los, nicht, oder noch ein Ärger über das, was der gesagt hat und so. Also ist irgendwo läuft da noch was da drin. Also das heißt, es hindert mich, in der Stille wieder den Kontakt zu Gott zu haben. Und das geht's ja immer. Es geht immer um diesen Kontakt. Was hindert mich? Ein Altvater, der Johannes, hat er geheißen, der hörte einmal zwei Brüder streiten. Also in der Wüste. Und als er zurückkehrte in seine Einsiedelei, lief er zuerst dreimal um seine Einsiedelei herum, um diese Gedanken, die ihn immer noch bewegten von dem Streit der beiden, um die Gedanken und das, was in den Ohren lag, gleichsam abzuschütteln, bevor er wieder in seine Einsamkeit zurückkehrte. Also sie haben das immer so genannt, abfließen lassen. Wenn Sie was machen, wir, nicht? Wir kommen so geschwind aus dem Alltag, nicht? Oh, es legt zusammen, wir müssen schnell in die Kirche, Bettbuch unter der Arme und rutsch rein, gerade noch kommen vor dem Schluss, nein, schon noch richtig, nicht? Und bringen alles mit, was uns da bewegt, haben uns nicht ablaufen lassen, also da oben der Bienenschwarm, der läuft, nicht? Der fliegt und sticht. Und da soll ich einen Kontakt zu Gott bekommen. Geht gar nicht. Ihr müsst jetzt erst dreimal um die Kirche rumlaufen und es abfließen lassen. So wie dieser Mönchsvater. Aber meinst du, was die Leute denn manchmal 10 und 20 Mal drum rasen, wenn sie das konkretisieren würden? Bis alles abgeflossen ist. Aber durch Laufen, Laufen fließt ab. Das ist deine Erfahrung, der Wüstenväter. Können Sie probieren. Wenn Dinge Sie bewegen, beginnen Sie zu laufen. So einfach, also gehen. Einfach mal gehen. Und vielleicht mit einem Wort Gottes. Und es abfließen lassen. Abfließen lassen. Und dann ist das Zeug wieder weg und dann können Sie wieder in die Stille kommen, um hören zu können. Denn wenn Sie anders in die Stille gehen, hören Sie auch. Aber Sie hören den ganzen Kladradatsch, den Sie mitgebracht haben, der da oben in den Ohren sitzt, im Hirn sitzt, in der Erinnerung sitzt, in Gefühlen sitzt. Sehen Sie? Dann geht das nicht. Aber so rennen wir ins Beten rein, oder? Das stimmt's nicht. Jetzt bete ich, schlage ein Buch auf und lese dem lieben Gott ein paar Geschichten vor, weil halt da gerade drin steht. Sehen Sie, statt lieber zuerst einmal Zeit nehmen, um abfließen zu lassen. Was ist in mir? Was kommt da hoch? Was ist da nicht in Ordnung in mir? Was muss ich zuerst vor Gott in Ordnung bringen? Wenn Sie die ganze Zeit dazu benutzen, ist das ein wunderbares Gebet gewesen. Aber dann haben Sie wirklich gerungen vor Gott. Das war wirklich, das war Liebe zu Gott. Als dass Sie das unterdrücken und dann halt ihm was vorlesen, wo Sie da und dann wieder mit Ihren Gedanken bei diesen zwei streitenden Brüdern sind oder weiß ich wo, verstehen Sie? Nichts. Wir meinen immer, wir müssen so das und das beten. Leistung. Hat doch nichts mit Leistung zu tun, hat doch mit Liebe zu tun, hat doch mit Wachstum zu tun, hat doch mit Reinigung zu tun. Die Begegnung mit Gott. Also ich kann wieder nur in die Stille gehen und hören können, wenn das andere abgeflossen ist. Also prüfen Sie mal für sich selber. Gucken Sie mal zurück, ob es nicht stimmt, dass es so sehr Sie hindert, überhaupt in ein tieferes Verhältnis zu Gott zu kommen. Oder denken Sie mal, wenn Sie im Beten auch alles mitbekommen wollen, offene Augen wie ein Kielhaas, Sie sehen also jeden, der hat die Frisur und der hat das Hemd da und der hat den Hut auf und in der Kirche und der guckt da rum und der guckt links rum und dann ärgere mich, wie der unkonzentriert betet, dabei bin ich es genauso, sonst hätte ich es nicht sehen, nicht? Warum mache ich nicht meine Schallklappen zu? Zu was habe ich denn Augendeckel? Warum mache ich es nicht zu und bin beim Herrn? Das hier mir doch überhaupt nicht mehr, was andere tun. Das geht doch mich nichts an. Verstehen Sie? Und so kommen wir nicht tiefer. Wenn wir immer so beten, dass alles andere mit reinkommt und nicht abfließen darf, kommen wir nicht in eine tiefere Begegnung mit Gott. Und das alles hat mit Gebet zu tun. Das alles ist Ringen mit Gott ist ein Ringen mit mir im Sinne von Reinigung nach dem Willen Gottes. Und den Willen Gottes tun ist Gebet. Das ist mein Verhältnis zu Gott, ist Hingabe. Vielleicht müssen wir dann ein bisschen lernen, was ist ein Gebet überhaupt? Und nicht einfach irgendeine Leistung vollbringen. Ein andermal erzählte er, dieser gleiche Altvater Johannes, dass, wenn er zurückkommt von der Begegnung mit Menschen, er sich zuerst Zeit nimmt zum Gebet und zum Psalmengesang, zur Betrachtung, bis sein Denken wieder in der früheren Ordnung war. Das heißt also, er hat einfach Psalmen gesungen. Er hat das Wort Gottes einfach so gesungen, bis das andere vertrieben war, kann man sagen, mit dem Wort Gottes, was noch in ihm geschafft hat durch die Begegnung mit Menschen. War auch eine Möglichkeit. Er hat einfach gesungen, Psalmen gesungen. Schön, auch ein Lied singen, einfach geistiges Lied, einfach zu singen und dann spüren, jetzt fließt das andere ab. Jetzt habe ich das los, jetzt komme ich wieder in die Stille. Einfach probieren. Das sind lauter Dinge, die können Sie probieren und dann tun. Ja, das sind Hilfen. Sie bieten ja Hilfen an. Also das zeigt, wie wichtig es ist, nach einzelnen Erlebnissen des Tages seine Gedanken zu ordnen, also wieder zur Sammlung, zur Stille zurückzukehren. Aber eben zu einer Stille, die hören ist. Dann ein viertes nennen Sie Nachprüfen. Man stelle sich einfach bestimmte Dinge vor. Also da haben wir es ja viel leichter wie die Wüstenväter, nicht, die da in Einsamkeit zum Teil waren. Wir kriegen das alles hausgeliefert, umsonst, was die sich vorstellen mussten. Also Beleidigungen vorstellen. Brauchen Sie sich doch nicht vorstellen, oder? Kriegen Sie doch serviert, wenn Sie es brauchen. Verluste vorstellen. Man suche mit vollkommener Demut, sich da hineinzufügen. Also die haben sich müssen in bestimmte Situationen hineinfühlen, weil sie es konkret nicht da hatten, nicht, weil sie allein waren. Schauen Sie, wir kriegen das geliefert. Aber wie gehen wir damit um? Beleidigung, Verluste. Nicht? In Demut sich hineinfinden einmal. Das alles zeigt, dass sich der Friede der Wüste nicht an Mitmenschen vorbeifinden lässt, sondern nur in der Versöhnung mit dem Bruder und der Schwester. Der Friede in der Wüste, das heißt mein Friede, mein innerer Friede, lässt sich nicht an den Mitmenschen vorbeifinden. Verstehen Sie, so Gott und ich und die anderen haben damit nichts zu tun. Sondern durch die Versöhnung und durch die Begegnung mit den Mitmenschen erkenne ich, wie ich selbst reagiere. Erst der Friede mit dem Nächsten hilft dem Einzelnen zum Frieden im eigenen Herzen. Und deshalb, was können die Väter uns heute sagen? Die Mönchsväter jener Aufbruchszeit, sie haben ihre Gesprächspartner nie im Unklaren darüber gelassen, dass die Erreichung der Beschauung nur jenen sich öffnet, die zunächst auf dem Weg des tätigen Bemühens, also der Praxis, das heißt also zur Leidenschaftslosigkeit, völligen Gelassenheit gelangt sind. Wir können sagen, mal mit unseren Worten, es gibt keine Mystik ohne Aszese. Es gibt kein Schauen Gottes ohne vorheriges Einüben in die Wege der Nachfolge, des Gebetes und des Schweigens. Und das haben die früheren Mönchsväter gewusst. Und deshalb haben sie sich die Wüste gewählt als Rüstkammer ihres geistigen Lebens. Also es gibt keine Mystik, keine tiefere Vereinigung mit Gott ohne Aszese, das heißt, ohne das, was wir alles gesagt haben, Selbsterkenntnis, nicht das, was ich selber durch mein Bemühen versuche, nicht auf dem Weg der Heiligung. Es gibt kein Schauen Gottes ohne voriges Einüben in die Wege der Nachfolge, was auch heute das Evangelium uns gesagt hat. Und vielleicht ist es für den Menschen heute schwer, sich in diesen Kampf mit den Gedanken hineinzufinden. Aber der Weg des Aszetischen, des eigenen Mühens, ist nicht zu umgehen. Also ich werde nicht in den Himmel hineingelupft mit dem Aufzug, sondern ich muss schon wie ein Bergsteiger auch das meine dazu tun. Die Erfahrung der Nähe Gottes wird uns unsere Unwürdigkeit und Schwachheit vor Augen führen. Und je höher der Mensch zu Gott emporsteigt, umso mehr bedarf er der Reinigung, dieser Selbsterkenntnis, was da alles noch faul ist in mir. Der Mönchsvater Agathon hat einmal einem Fragenden, der nach der schwierigsten Aufgabe des Mönches gefragt hat, was ist die schwierigste Aufgabe des Mönches, hat er geantwortet, das schwierigste Werk des Mönches ist das Gebet. Das schwierigste Werk des Mönches ist das Gebet. Dieses Ringen mit Gott und um Gott. Brauchen Sie also nicht wundern, wenn Sie auch schon graue Haare haben wie ich und noch nicht in mystischen Höhen flattern ohne Anstrengung, sodass Sie immer noch tagtäglich kämpfen und ringen in Ihrem Gebet und mehr auf dem Kilimandscharo sind als bei Gott. Bei jeder anderen Aszese, die der Mönch übt, kommt er irgendwie zu einer gewissen Ruhe und Zufriedenheit. Aber das Gebet fordert einen harten Kampf bis zum letzten Atemzug. Ich glaube, ein sehr großer Trost, aber auch eine Ermutigung für jeden von uns, der den Weg geht. Das aszetische Grundgesetz darf in der Hinführung zu Gebet und Mystik nicht fehlen. Sonst ist es reines Strohfeuer. Und es geht auf diesem Weg, den die Mönchsväter eingeschlagen haben, nicht nur um die Ordnung des inneren Menschen, also im Gebet, Meditation, Betrachtung, sondern grundlegender um die Ordnung des inneren und äußeren Menschen, beides. Weil die beiden zusammengehören und sich gegenseitig eigentlich befruchten auf dem geistlichen Weg. Ich denke, Sie haben uns, diese Väter, etwas sehr Wichtiges gesagt, der Umgang mit dem Wort Gottes, aber dann auch eben das Kennzeichen des Friedens ist er in mir. Warum nicht? Auf was soll ich achten? Achten Sie einmal einfach auf diese Punkte und denken Sie es immer wieder mal durch.
Ja, das war der erste Vortrag von Pater Hans Buob.